Findest du dich selber schön?
Ja. Es hat gedauert, diese Feststellung, aber ja, ich mag mich innen und außen.
Du hast mal erzählt, dass 96% der Frauen weltweit diese Frage nicht mit Ja beantworten können und dass das ein strukturelles Problem ist. Warst du mal eine dieser 96%?
Aber sowas von. Ich habe mich absolut abgelehnt und vor allem, ich war so extrem darauf konzentriert, wie ich auf andere wirken könnte, dass ich völlig darauf vergessen habe, selber zu fühlen, wie andere auf mich wirken. Und ja, das hat sich geändert.
Wenn du auf diese Person zurückblickst, also du, weiß nicht, vor 10 Jahren, wird zu dir gesagt, findest du dich selbst schön. Wie denkst du über diese Person damals, die sich selber nicht als schön gesehen hätte?
Puh, also man, darauf kann man jetzt viel antworten. Mein erster Impuls ist, ich sehe eigentlich mein ganzes Leben so als eine Reise zu mir selbst. Das heißt, je mehr ich erlebe, desto mehr merke ich, wer ich eigentlich bin. Und ja, mir sind viele falsche Dinge passiert, aber mir sind eben auch viele richtige Dinge passiert, die mich zu der Person gemacht haben, die ich jetzt bin. Ich bin ja auch nur ein Ergebnis meiner Erfahrungen, aber das finde ich ganz gut. Und zu dem Zeitpunkt damals, ich habe meine Schale abgelehnt, aber mich als Mensch, also damit habe ich eigentlich, das klingt jetzt total arrogant, mögen habe ich mich eigentlich immer.
Aber wenn du sagst, dass, oder wenn Zahlen zeigen, dass 96% der Frauen global nicht einfach locker sagen können, ja, ich bin schön. Mhm. Glaubst du, wissen die bewusst, dass sie sich selber so nicht akzeptieren? Hast du es damals gewusst?
Für mich war ein Satz, also wie ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eine Erzählung, ein Satz, der hat sich bei mir total eingebrannt. Und zwar die einfache Frage, wenn du permanent deinen eigenen Körper ablehnst, dann verbringst du dein gesamtes Leben damit, einen Teil von dir selbst abzulehnen. Und wem bringt das was? Es ist dein innerer Kampf, der sich vielleicht nach außen spiegelt, aber der außen niemanden was nutzt. Ich meine, doch, es nutzt, der Kosmetikindustrie nutzt, aber das ist ein Nutzen, den ich nicht so mag.
Wir führen ja das Interview aktuell während der Corona-Krise, wo alle sagen, wir müssen das System hochfahren. Und da wird über die Wirtschaft gesprochen, da wird darüber gesprochen, wir brauchen Kaufanreize, die Leute sollen die Kaufkraft wieder stärken. Bist du eigentlich eigentlich müsstest du eine sehr schlechte Konsumentin sein, oder? Also als Unternehmen, als Brand, würde ich dich anschauen und sagen, du bringst mir jetzt eigentlich nichts, oder? Weil ich kann dich jetzt nicht um den Finger wickeln als Brand.
Es ist nicht so, dass ich gar nicht konsumiere. Ich achte nur darauf, wo die Dinge herkommen, die ich konsumiere. Und ich habe natürlich auch meine Phasen, wo ich mir denke, ich will mir jetzt was gönnen oder das gefällt mir jetzt einfach, wo es über das Brauchen hinausgeht. Ich meine, man braucht nur in meinen Kleiderschrank schauen und weiß, dass es schon lange übers Brauchen hinausgeht bei mir. Aber ich bin kein Shopaholic in dem Sinn. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses Gefühl, ich muss jetzt shoppen gehen, es ist mir das Ergebnis fast wurscht, weil ich diesen Drang habe. Das ist wirklich etwas, was sehr stark manifestiert ist in dieser Gesellschaft, was man, finde ich, jetzt auch merkt. Und was ich versucht habe, bewusst abzulehnen. Also gerade das Thema Kaufsucht ist total auf dem Vormarsch.
Glaubst du, unsere westliche Welt ist kaufsüchtig?
Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass 9% aller US-Amerikaner inzwischen als kaufsüchtig gelten.
Die Kaufsucht selbst. Also fast 10%.
Fast 10%, ja. Die Kaufsucht selbst ist inzwischen eine von der WHO anerkannte, eingetragene Sucht und verhält sich genauso wie jede Drogensucht. Du bist geil auf den Kick, kurz gefasst. Und es ist ganz, ganz oft so, kommt man jetzt drauf, dass es auch Korrelationen gibt zwischen Substanzsüchtigen, das heißt jemand, der alkoholsüchtig war und es rausschafft, oder jemand, der drogenabhängig war und es rausschafft. Die fallen dann oft in eine Kaufsucht, weil es eine Ersatzhandlung ist, weil das Hirn schon darauf gepolt ist, sich die kurzen Kicks zu holen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten die USA entwickelt haben, konsumtechnisch, und man draufkommt, dass Europa meistens so 3-4 Jahre später dran ist, aber die Entwicklung die gleiche ist, dann wissen wir, was uns bevorsteht.
Ich habe dich ja damals entdeckt, so wie wahrscheinlich halb Österreich, durch diese Geschichte, dass du irgendwann gesagt hast, ich mache jetzt ein Experiment, ich kaufe einfach ein Jahr lang nichts. Und du hast erzählt, das Ganze ist dir passiert, da warst du im Urlaub, alleine.
Nein, mit meinem Ex-Freund.
Mit deinem Ex-Freund?
Mit dem Ex-Freund gestritten.
Okay. Und du warst in deinem Urlaub und hast irgendwie Zeit verbracht für dich selbst und hast irgendwie plötzlich gemerkt, du fühlst dich unwohl in deiner eigenen Haut.
Es war ein bisschen anders. Es war wirklich ein, ich habe mich mal wieder, wie so sehr oft in dieser Zeit, mit meinem Ex-Freund gestritten, weil er gemeint hat, ich bin nicht konsequent. Ich sei nicht konsequent und ich würde nichts durchhalten. Und was, gleichzeitig hat er mir auch immer vorgeworfen, ich bin so stur. Also,
das geht irgendwie nicht
zusammen. Ja, lassen wir das. Ich habe aber selber schon gemerkt, ich habe in dem Jahr davor sehr, sehr viele Schicksalsschläge gehabt. Also es ist, meine Schwägerin ist gestorben, meine Mutter hat Krebs bekommen, im Freundeskreis war dann noch ein arger Verlust. Also es war wirklich ein heftiges Jahr. Und ich bin dauernd shoppen gegangen. Und ich war im Job auch nicht glücklich und ich bin, wenn ich einen miesen Tag im Büro hatte, halt einen kleinen Umweg über die Marilferstraße gemacht und mich belohnt, dass ich es überstanden habe. Und ich bin aber erst im Nachhinein draufgekommen, es war einfach leichter, mir zu überlegen, das Teil in meiner Hand, sei es jetzt ein Rock oder sei es jetzt ein Oberteil, wie das zu meinen Sachen zu Hause passt, wie ich das kombinieren kann, war der viel, viel einfachere Gedanke als der, wie geht es meiner Mutter bei der Chemo? Es geht ihr gut. Alles bestanden.
Ach, super.
Und ganz wichtig. Und ja, dann war eben dann ging sie mit in den Urlaub, am Weg haben wir fest gestritten. Und dann war eben dieser Beschluss da, dieses, na warte mal, dir zeige ich es. Locker schaffe ich ein Jahr ohne und überhaupt. Und es war aber dann eben, weil ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, sehr, sehr schnell der Gedanke da, so na Moment einmal, einfach nur mir jetzt diese Challenge zu stellen, ist jetzt, ich meine, das passiert anderen Leuten und
also zwar regelmäßig. Also die Challenge ganz kurz erklärt,
ein war Jahr, einfach ein kein Jahr, Kleiderkauf.
Genau,
ein keine Jahr Kleidung,
nichts.
Keine Kleidung, keine Schuhe, keine Taschen, keine Accessoires. Weil ansonsten war ich eh brav, ich habe gewusst, dass ich da die Schwäche hatte.
Okay.
Und habe aber dann eben sofort beschlossen, also der erste Gedanke war, ich schreibe ein Buch. Und ich schaue mir jetzt an, wo die Sachen in meinem Kleiderschrank herkommen. Weil damals so Kinderarbeit und so, man hat es ja alles so gehört gehabt und man hat sich dann einreden können, nein, die EU hat eh so strenge Einfuhrbestimmungen und ist ja eh alles nicht so. Da ist ja eh
ein Label drauf, genau, für zertifiziert.
Das war vor dem Zusammenbruch von Rana Plaza noch, von der Fabrik in Bangladesch, wo über 1000 Leute gestorben sind. Und nachdem damals der neueste heiße Scheiß gerade das Bloggen war und ich mir gedacht habe, so, die Idee nimmt mir jetzt niemand weg, ich gehe jetzt sofort damit in die Öffentlichkeit, habe ich eben diesen Blog gestartet. Was ich völlig unterschätzt habe, war, ich glaube, 2 Monate später hatte ich, 2.000 bis 3.000 Leser am Tag. Und das war viel für damals, das war verdammt viel. Und ich liebe das Thema immer noch sehr, weil ich genau durch dieses Abstinenzjahr so wahnsinnig viel gelernt habe. Also einerseits konsumiere ich Kleidung inzwischen wirklich seither völlig anders, komplett. Also ich kaufe entweder fair produziert und bio oder secondhand oder ich tausche, aber ich kaufe mir keine billigen Fetzen mehr. Und es hat mich aber eben auch wahnsinnig viel gelernt, mit wie ich funktioniere als Konsumentin und wie die Branche die Konsumenten ausnutzt. Und das ist ein Thema, das wird mich, glaube ich, das begleitet mich bis ich weiß nicht wann. Es ist echt faszinierend.
Dieser Verzicht, ich weiß noch, als ich ein bisschen im Vorfeld mir ein paar Sachen von dir angesehen habe, gab es ganz viele Leute, die immer die Interviews mit dir eingeleitet haben mit, sie hat es wirklich geschafft, ein Jahr lang.
Ja, wahnsinnig.
Unfassbar. Und ich habe mir immer gedacht so, irgendwie, ich meine, ist das so schwer gewesen? Also wie hast du es geschafft, nicht rückfällig zu werden?
Ich habe die offizielle Erlaubnis meines Bruders zu sagen, ihm passiert das manchmal, dass er ein Jahr lang nichts Neues kauft.
Ja, okay. Aber wie hast du es geschafft, also, nicht rückfällig zu werden?
Es war überhaupt, also ich finde es auch immer lustig, wenn alle sagen so, boah, nein und Wahnsinn, weil es ist mir auch währenddessen nicht schlimm vorgekommen. Ich hab im Nachhinein dann meinen Blog durchgeschaut und ich habe schon hin und wieder, also ich glaube, ich habe 6-mal habe ich in diesem Jahr so Phasen oder einen Blog-Eintrag gemacht, so mit langen Zähnen, so mit, oh, ich hätte so gern und ich würde so gern und so. Und ich bin nachher drauf gekommen, es waren immer braune Stiefel. Und wenn man sich ein Jahr lang das gleiche Teil wünscht, dann darf man sich
dann darf man sich gönnen. Also wenn man etwas wirklich, 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 wirklich will, dann ist es schon
genau.
Okay.
Genau. Ja. Aber ansonsten, ich habe es eigentlich so, Kinder sagen, man steht im Leo. ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist, dieser Begriff, aber dieses, man kann gerade nicht gefangen werden, man kann da gerade nicht mitmachen. Mhm. Und genauso hat sich's angefühlt. Und das war aber angenehm, weil ich war plötzlich aus dieser Trendspirale, aus diesem permanenten Schauen, na, was gibt's denn Neues, gibt's beim H&M was Neues, na, ich schau mal nach und so, war ich draußen. Und ich lasse mich wahnsinnig gerne von, nicht von Magazinen, sondern wirklich von Frauen auf der Straße inspirieren. Also ich gehe mit offenen Augen durch die Straßen und denke mir, bist du deppert, die finde ich jetzt wirklich fesch, das ist lässig, was die anhat. Und seit diesem Jahr ist eben nicht mehr der erste Gedanke, in welchem Webshop muss ich schauen, wo könnte ich das finden, sondern wie kann ich sowas in meinem eigenen Kleiderschrank zusammensetzen. Und das war sehr, sehr kreativitätsfördernd, hat Spaß gemacht,
macht immer noch. Das Thema war ja eine Art Shopping-Diät. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich mal das Thema mal anzusehen, plötzlich diesen Abstand gewinnt, dann bekommt man wahrscheinlich einen Blick plötzlich für die ganze Konsumgesellschaft. Du hast auch irgendwann ein Buch geschrieben, das Thema Fuck Beauty. Ich meine, ich finde schöne Sachen schön. Warum Fuck Beauty?
Beauty in dem Zusammenhang steht für die Beauty-Industrie, für die Schönheitsindustrie in dem Sinne und nicht für Schönheit per se. Im Englischen gibt's da den schöneren Vergleich zwischen beautiful und pretty. Und beautiful ist so die echte Schönheit, dass das von innen kommt. Und pretty ist das, jetzt ganz kurz zusammengefasst, was du dir außen aufmalst. Nur das, was im Englischen halt pretty heißt, wird bei uns Beauty-Industrie genannt. Und so sind wir dann eben, also ich wollte es ja Fuck Photoshop nennen, aber das haben wir uns dann rechtlich nicht getraut. Deswegen heißt es jetzt Fuck Beauty.
Beide Themen, ich kaufe nichts und dieser ganze Schönheitswahn, die haben ja einen roten Faden. Ja. Das ist dieses, ich bin ein Mensch, aber ich setze mir draußen eine Fassade zusammen und diese Fassade trage ich dann spazieren.
Für mich, das finde ich spannend, dass du das als Schirm so siehst. Für mich ist der Schirm zwischen den beiden Büchern eigentlich auch die Konsumgesellschaft. Dieses, wie bewusst konsumieren wir eigentlich, wie sehr werden wir da hineingetrieben, und wie sehr macht eine Industrie damit uns Geschäft? Sei es jetzt eine Textilindustrie, die uns wöchentlich neue Trends vorsetzt. Da überlege mal durch. Mode der 20er Jahre, letztes Jahrhundert. Du hast ein Bild im Kopf, oder?
Ungefähr, ja.
Mode der 50er Jahre. Du hast ein Bild im Kopf. Kannst du mir die Mode der 2010er als ein Bild beschreiben?
Hey. Also diese ganze Fast-Fashion-Industrie, die ist, also ich selbst habe ehrlicherweise nie ich hatte das nie auf meinem Radar. Ja. Aber wenn du dann irgendwann merkst, wie schnell die Trends wandeln, beginnst du sofort an diese ganzen Entwicklungsketten zu denken. Ja. Denkst du, das muss ja wo produziert werden, das muss ja dann wieder irgendwo hinkommen, das sind Rohstoffe aus der Natur, irgendwer muss das ja herstellen und wer kauft das?
Naja, und genau das setze ich eben an, sowohl mit der Textilindustrie als auch mit der Beauty-Industrie, die dir in einem Jahr, also das ist ja, Frauen sind ja ganz speziell Zielgruppe, viel, viel stärker als Männer, die dir in einem Jahr erklärt, du musst unbedingt feine, piekdünne Augenbrauen haben und dir alles ausrupfen, das nie wieder nachwächst. Und 3 Jahre später musst du bitte Frida Kahlo Augenbrauen haben. Was ist der Hintergrund? Dieser Trendwechsel, damit man dir was Neues verkaufen kann. Und genauso hat sich eben dieses, damit man dir was Neues verkaufen kann, hat sich eben auch dieses Trendrad immer weiter beschleunigt. Und das ist für mich so dieser Bogen, dieses, hey, Moment einmal, wir werden da total getrieben. Und das ist,
aber
das sind ja
du?
Nicht wir.
Ich hatte ein Interview mit einem Influencer, mit einem Fashion-Influencer. Wir haben auch über das Thema gesprochen und er hat zum Beispiel ganz stark darüber gesprochen, das Thema ist Selbstverantwortung. Aber ich denke mir, wenn es Selbstverantwortung geben würde, dann würde Marketing ja gar nicht funktionieren. Also es gibt ja Brands, die geben jedes Jahr 100 Millionen aus für Werbung, weil sie ja wissen, sie beeinflussen dich.
Bei dem Thema können wir 2 Stunden eigenen Podcast starten. Da habe ich viel.
Für die Antwort haben wir vielleicht noch ein paar Minuten. Nein, aber jemand sagt zu dir, hey, ganz ehrlich, das Thema Selbstverantwortung, wir sind ganz mündige Bürger und Bürgerinnen. Und der Mensch kann ja bewusst entscheiden, was er kauft. Weil ich glaube, dass es
stimmt.
Ich glaube, es stimmt nicht, nämlich.
Darf ich dir 2 Beispiele bringen, warum ich überzeugt bin, dass es nicht stimmt?
Gerne.
Ich glaube nicht mehr an den freien Markt. Also zunächst mal, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, riesengroße Konzerne haben einen großen Steuerungshebel, was sie uns verkaufen, was sie uns anbieten und wie sie handeln. Zunächst mal zum freien Markt. Geh in den Supermarkt, stelle ich vor das Kühlregal und zähle die Erdbeerjoghurts.
Okay, jetzt habe ich schon.
Du wirst auf über 20 kommen.
Wirklich?
Mhm. In einem großen Supermarkt kommst du auf über 20 Erdbeerjoghurts. Und dann überleg dir, hast du danach gefragt? Hast du nach 20 verschiedenen Erdbeerjoghurts gefragt, wo in 70% nicht einmal Erdbeere drin ist, sondern Holzspäne mit irgendwelchen Aromastoffen?
Stimmt, weil es heißt immer, das ist der Wunsch des Konsumenten. Und ich kenne auch keinen Konsumenten, der rausgeht und sagt, ich brauche jetzt noch den vierten Rock um die Ecke und den Pulli in also der Farbe.
Ich habe mich genau mit dem Thema gerade bei Supermärkten sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wenn mir, ich habe über Greenpeace auch sehr viel mit den Supermärkten sehr viel gearbeitet. Und ich meine, die ganzen Nachhaltigkeitsleute wussten das eh schon, wenn sie mir erklären, aber der Kunde kauft es nicht, dann sehen sie nur noch das Weiße in meinen Augen. Weil ich das so oft gehört habe und ich glaube es nicht. Du kannst im Supermarkt so von der Temperatur über die Belichtung, über was steht wo, über sind die Dinge in Augenhöhe sortiert oder musst du raufgreifen oder musst du runtergreifen. Mhm. Gibt es Stopper in der Mitte, die dich aufhalten mit irgendeinem neuen Angebot? Das ist alles nachgewiesen verkaufsfördernd oder verkaufssteuernd. Mhm. Und dann zu sagen, aber der Kunde kauft es nicht, wenn ich etwas anbiete und im hinterletzten Eck versteckt, naja, Überraschung. Mhm. Also das ist eben diese eine Geschichte mit, ich glaube dem freien Markt nicht mehr. Und von wegen Eigenverantwortung, das finde ich eine ziemliche Frechheit, dass die von großen Konzernen an uns abgegeben wird momentan. Also es gibt einen, er ist ja bekannt als im Textilbereich als mein Lieblingsfeind. Ich nenne ihn immer den Textilschweden.
Kenne ich. Ja.
Und die haben ja letztes Jahr auf der Marienhilfer Straße einen riesengroßen, tollen neuen Flagship-Store eröffnet. Und dort haben sie auch ein Eck in dem Geschäft, das nachhaltig gestaltet ist. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mir das anschauen. Und bin reingegangen und war underwhelmed, aber da habe ich wahrscheinlich zu hohe Ansprüche. Aber was mich wirklich dann echt geärgert hat, war, sie verkaufen dir die Waschsäcke für Polyesterkleidung. Damit Polyester, jede Kleidung, wenn du sie wäschst, fasert. Mhm. Bei Baumwolle ist es wurscht, es ist ein organisches Material, das löst sich irgendwann auf, ist weg, wieder schauen. Okay. Polyester, das, was du wäschst, diese Fasern sind reines Mikroplastik. Mhm. Und mit einem Polyester, also wenn ich jetzt eine Waschmaschine voller Polyesterkleidung wasche, dann wasche ich Unmengen an Mikroplastik ins Abwasser, die teilweise so klein sind, dass sie nicht gefiltert werden können. Dagegen gibt es die Waschsäcke, die heißen, da mache ich jetzt wirklich Werbung, weil die sind ein gutes Startup, wenn ich darf.
Ja, klar.
Guppy Friend. Und diese Guppy Friends, die sagen sogar selber, sie können nicht alles aufhalten. Sie sind jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber sie sind ein Anfang, damit man zumindest mal ein bisschen was aufhalten kann, wenn man das wäscht. Verkauft der H&M diese Guppy Friends, denke ich mir, also jetzt habe ich gesagt H&M, ja, stimmt, denke ich mir, oh, wow, cool, drehe mich um, genau an der gleichen Stelle, ich bin genau an der gleichen Stelle gestanden, habe mich einmal um 180 Grad umgedreht, stand vor einer Kleiderstange voll mit Polyesterblusen in 10 verschiedenen Farben. Und da habe ich mir gedacht, Leute, toll, ihr produziert das Zeug in Massen und erklärt es mir als Konsumentin, die sich vielleicht eine von diesen Blusen kauft, dass ich jetzt die Umwelt zu retten habe, weil ich jetzt verantwortlich bin. Und da denke ich mir, Moment einmal, das ist jetzt vom Hebel her ein wenig unfair.
Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt. Die macht gerade die ersten Anfänge, dass sie beginnt herumzuspazieren. Ich habe keinen Bock, dass sie eines Tages durch die Gegend läuft, sich in den Spiegel blickt, das richtige Kleid anzieht und sagt, jetzt bin ich hübsch. Das will ich nicht. Ich will, dass die einfach weiß, hey, die ist hübsch und die kann sich anziehen, was sie will, egal was andere davon denken. Wie schaffe ich das? Ich meine, ich darf sie ja vor keinen Fernseher setzen, wo sie Werbung sieht, wo sich jemand schminkt, der dann sagt, ah, jetzt bist du hübsch. Oder die Frau von heute trägt einen roten Lippenstift. Oder die Prinzessin, die schaut halt so aus, wie man es kennt. Wie mache ich das? Ich will jetzt nicht auf einer Holzhütte mit ihr ziehen ohne Strom.
Ich bin nicht Mutter.
Ja.
Und ich habe einen heiden Respekt vor allen Eltern, weil ich glaube, ein Kind aufzuziehen ist eine der größten Aufgaben und vor allem verantwortungsvollsten Aufgaben überhaupt. Und da will ich mir jetzt gar nicht irgendwie klugscheißen und erklären, wie es geht, weil ich weiß es einfach nicht.
Aber was
nicht.
Könnte ich versuchen zu tun? Ich meine, reden.
Reden und ähm, ich merke, dass es Kindern gut tut, wenn man sehr selbstverständlich mit ihnen umgeht und wenn man sehr offen mit ihnen redet. Mhm. Und wenn man sich, und sich selbst vor den Kindern kritisieren, halte ich für ganz, ganz schwierig. Also ich kenne es. Ich habe mehrere Neffen und Nichten und wenn die irgendwie aus dem Kindergarten nach Hause gekommen sind und erklärt haben, also mein, das kann ich mich erinnern, mein Neffe war damals 4 und war eh so ein kleiner Spargel und hat erklärt, er isst jetzt nichts Süßes mehr, weil er muss stark werden. Das hat er, ich glaube, nicht mal 24 Stunden durchgehalten, mhm. aber ich esse jetzt nichts Süßes. Und da war völlig klar, das, was er da sagt, kommt aus dem Mund einer anderen Mutter. Eines Kindergartenkindes. Mhm. Weil sie ziehen ja alles auf wie Schwämme. Sie nehmen ja alles auf. Mhm. Und wenn man da, wenn eine Tochter ständig miterlebt, wie die Mutter vorm Spiegel steht und sich selbst niedermacht, dann sieht das Kind und nimmt das Kind auf. Mhm. Und das sollte man, wenn möglich, vermeiden. Also den Rat gebe ich schon.
Mir ist bei dir aufgefallen, dass du für Dinge einstehst. Also wenn du für Dinge auch einstehst, dann wirkt es so, als wäre jede Zelle deines Körpers programmiert auf, wir stehen jetzt für dieses Thema. Als die Corona-Krise begonnen hat, hast du extrem schnell, also das hat mich beeindruckt, deine komplette Website umgebaut und hast sie de facto zu einem Marktplatz gemacht für Unternehmer und Unternehmerinnen und Dienstleistungen, wo man einfach wirklich sagen kann, da ist eine Existenzbedrohung da. Warum machst du sowas?
Weil ich wahnsinnig emotional bin und weil ich keine halben Sachen mache.
Ja gut, aber es gibt ja so viele emotionale Menschen. Ja, jeder. Aber warum setzt man sich denn hin und sagt, die haben alle ein Problem, die Unternehmer, Existenzgefährdung. Oh, ich habe eine Website, ich baue da jetzt einen Marktplatz mit Illustrationen, weil du warst auch im ORF dazu dann und hast darüber erzählt.
Warum mir mal macht so. Man das? Ich bin von meiner Mutter und ich habe ihn bei meiner Mutter immer sehr, sehr abgelehnt und inzwischen habe ich ihn selbst mit einem sehr heftigen Helferkomplex ausgerüstet worden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt von Corona, viele meiner Freunde sind Freiberufler, mhm. haben jetzt einen eigenen Laden aufgemacht oder verkaufen ihre Mode auf Märkten und so. Und ich bin heulend zu Hause gesessen, es hat mir das Herz zerrissen, weil ich einfach wirklich in meinem Freundeskreis reihenweise die Existenzen habe krachen gehen sehen. Und das ist dann so ein, ich hasse es, mich hilflos zu fühlen. Und das war so ein, ich muss was tun, ich muss irgendwas tun.
Aber wo ist die Grenze erreicht, wo du, weil du kannst nicht als eine Rettungsschwimmerin, wenn ein Boot untergeht mit 100 Menschen, sagen, jetzt rette ich alle. Wenn es gut geht, kannst
Nein,
du zwei
ich,
Leute
ich, bin mir, ich bin mir meiner Fähigkeiten schon sehr bewusst und meine Fähigkeit liegt definitiv im Netzwerken, im Lautsein, im Reichweite erzeugen, auf Social Media. Also und da habe ich mir gedacht, naja, 1 und 1 ist 2. Es schadet ja nicht, wenn es nicht funktioniert. Also was soll es? Ich habe nichts zu verlieren.
Ich finde, dass Social Media teilweise Gift ist für die Welt, weil es uns dazu bringt, teilweise Dinge von der Welt zu glauben, die nicht stimmen. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, dass du das gerne nutzt.
Ja.
Und deine Stimme.
Ich, kennst du die Wiener Politweiber? Naja, kennst du nicht, du bist ein Mann.
Ich kenne sie, aber ich bin nicht Teil davon.
Das war genauso eine spontane Aktion wie jetzt. Also die Liste war wirklich zwischen dem ersten Gedanken, na warte mal, ich könnte das doch jetzt einfach machen, ich sammle jetzt einfach mal Namen, weil die noch online versenden können, schau, dass ich denen Fläche gebe. Und also zwischen dem ersten Gedanken und dem ersten Posting auf Facebook, wo ich gesagt habe, Leute, schickt mal eine Mail, ich stelle es auf die Seite, sind gefühlt 3 bis 5 Minuten gelegen. Also das war wirklich so, ich mache das jetzt. Und ich habe jetzt eben all meinen Freunden haben mir jetzt versprechen müssen, dass wenn ich das nächste Mal so eine spontane Idee habe, sie müssen mich irgendwo einsperren. Und
die Politweiber.
Aber genau, die Politweiber waren eben auch so eine spontane Idee. Die sind entstanden, es gibt eine sehr, sehr gute Frauengruppe auf Facebook in Wien, aber in der ist Politik streng verboten. Und das hat mich als sehr, sehr politischen Menschen wahnsinnig gestört, weil ich mir gedacht habe, das muss doch möglich sein, dass man sich irgendwie respektvoll, sachlich austauschen kann. Mhm. Daraufhin habe ich eben die Wiener Politweiber gegründet und dachte, genauso wie mit der Liste, wo ich mir gedacht habe, so ja, na, so 300-400 Namen, 300-400 Adressen werden schon werden, dann sind 6.500 geworden, genauso bei den Politweibern, wo ich auch gedacht habe, naja, wir werden halt so eine Blase aus 300-400 frustrierten grünen oder roten Frauen werden. Nach 2 Tagen waren wir 3.500. Und da kämpfe ich mittlerweile seit einem Jahr darum, dass man das einfach verstanden werden muss, dass nur weil jemand eine andere Meinung hat, du ihn nicht gleich hassen musst, sondern du dir diese andere Meinung anhören kannst und für dich entscheiden kannst, sind das gute Argumente? kann ich da jetzt meinen eigenen Standpunkt verändern oder nicht? Halte ich es weiterhin für einen Schwachsinn? Aber dann halte ich den Standpunkt für blöd und nicht die Person. Mhm. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber im Großen und Ganzen haut es inzwischen sehr, sehr gut hin. Mhm. Also es ist immer, also ich sehe bei Social Media schon noch immer die Frage, wie du in den Wald hineinrufst.
Mhm. Du hast vorher gesagt, du hast ein Helfersyndrom. Ein Helfer kann aber nur funktionieren, wenn es irgendwo ein Opfer gibt, dem man helfen will, und wenn es einen Täter gibt. Gegen wen kämpfst du?
Ich würde das so nicht sagen, weil unter Helfersyndrom sehe ich auch eine Freundin von mir, deren Katzen waren seit längerem im Krieg mit ihrem Fernseher und irgendwann haben sie letztens gewonnen. Worauf ich mir dann wieder gedacht habe, gut, ich habe größere Reichweite, ich poste mal eine Suche, hat wer einen alten Fernseher, das war mitten in der Corona-Zeit und die hat zwei kleine Kinder gehabt, also klein, Schulkinder, mhm. Haben einen Fernseher organisiert und ihr gebracht. Wer ist da der Täter? Ja, die Katze. Also.
Nein, ich habe einfach erlebt, dass wenn du Dinge tust, dann bist du da voll dahinter. Also dann beginnst du zu fauchen, zu beißen, zu kratzen. Aber verlierst du dich da nicht manchmal in deiner eigenen Energie? Ich meine, das kann ja, wenn man nicht aufpasst und das Anliegen wirklich groß ist und die Anliegen, um die du dich kümmerst, sind wirklich globale Anliegen, verliert man sich da nicht manchmal in seiner Energie? Wacht man da nicht manchmal da früh auf und denkt sich, ich bin fertig, ich kann nicht mehr?
Ich bin extrovertiert. Das heißt, ich ziehe Energie daraus, aus der Interaktion mit Leuten.
Okay.
Ich bin hochsensibel. Was spannenderweise ich jetzt rausgefunden, also wie wir es festgestellt haben, habe ich dann nachgelesen, es sind 20% der Bevölkerung ist hochsensibel.
Das stimmt, ja.
Der Großteil ist introvertiert. Mhm. Ich bin im extrovertiert hochsensibel. Aber das heißt, also ich habe einfach, ich bin einfach, das macht aus mir einen ganz oder gar nicht Menschen. Und das ist wirklich bei allem, was ich mache. Ganz oder gar nicht. Und was, wenn zurück zu Social Media, wo ja sehr viel meiner Kommunikation stattfindet, ich ziehe da eine ganz strenge Linie. Also die Leute glauben, sie kennen mich, wenn sie mich auf Social Media verfolgen, aber es stimmt nicht.
Wer bist du auf Social Media?
Ich bin oberflächlich, hoppala, Entschuldigung. Ich bin oberflächlich auf Social Media. Also entweder ich gehe in die Sache, aber da geht es nicht um mich.
Okay.
Oder ich bin oberflächlich. Aber ob es mir jetzt beschissen geht, weil ich Liebeskummer habe, weil ein Freund gestorben ist oder sonst was, sowas kommt bei mir nicht vor.
Aber wie meinst du die Oberflächlichkeit?
Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich da so eine...
Also ja, du meinst einfach dieses, du gehst nicht in dein eigenes so Privatleben rein.
Genau.
Aber wenn du jetzt über Oberflächlichkeit sprichst, ich habe mir deine Postings angeschaut, da ist in jedem Posting, merkt man, da ist ein Gedanke drin, das hat Hand und Fuß, das ist jetzt nicht
nein,
so...
Nein, ich meine damit mein persönliches, mein privates. Das lege ich zum Beispiel bei Ich kaufe nichts.
Ja.
Also jeder einzelne Journalist, jede einzelne Journalistin wollte meinen Kleiderkasten filmen, eh klar.
Ah, okay.
Oder ja, okay. Ich bin jetzt letztens angefragt worden von einer österreichischen Zeitung für eine Wohngeschichte, für eine Homestory. Mhm. Mache ich nicht. Mache ich jetzt nicht, weil ich was zu verstecken habe. Mhm. Momentan ist sogar der Kleiderkasten aufgeräumt, bitte. Ich bin sehr stolz. Weil das ist meine Grenze. Mhm. Da hört die öffentliche Nunu auf, da ist die private Nunu. Mhm. Und das... da achte ich sehr drauf und das hilft mir auch gut.
Würdest du dich selber als eine Aktivistin bezeichnen?
Ja, definitiv.
Aber ich meine, es gab früher...
Ich habe 11 Jahre lang Kampagne gelernt, ich weiß, wie es geht.
Du warst bei...
Ich war bei den 4 Pfoten, ich war bei Global 2000 und jetzt am Schluss war ich 6 Jahre bei Greenpeace.
Warum? Also welche Sache war es, die dich immer dazu gebracht hat, auf der Seite...
Der Guten?
Ja, von den, ich meine, das ist wahrscheinlich eine viele Definitionssache, aber ja, auf der Seite der Guten zu sein und auf der Seite zu sein, wo man einfach sagt, das ist einfach anstrengend. Weil ganz ehrlich, ich glaube, es wäre leichter gewesen, der Kommunikation zu sagen, ich gehe jetzt zu einem großen Kosmetikkonzern, wo es darum geht, wir machen die nächste Kampagne, wo steht der Aufsteller in einem Kosmetikladen? Ja, eh, aber warum geht man extra diesen harten Weg und sagt, ich setze mich für die Dinge ein, auch beruflich?
Als ich mich für meinen ersten NGO-Job beworben habe, bin ich mir bei der Bewerbung wahnsinnig kreativ vorgekommen, wie ich gesagt habe, wissen Sie, ich mag einen Job haben, wo ich mich am Abend in den Spiegel schauen kann. Mhm. Wo ich nach Hause komme und mir denke, ich habe was Sinnvolles gemacht. Mhm. Danach, wie ich dann selber Bewerbungsgespräche geführt habe, bin ich draufgekommen, jeder Einzelne und jede, die sich bei der NGO bewirbt, sagt genau diesen Satz.
Ja, das kommt ja auch gut. Stimmt das nicht?
Das kommt super. Ich meine, ich habe den Job damals gekriegt. Also. Aber es ist für mich wirklich ein Leitmotiv. Ich habe jetzt im Job noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich groß verbiegen muss. Also gerade bei Greenpeace habe ich wahnsinnig authentisch arbeiten können, weil es ja wirklich meine persönlichen Interessen waren. Da habe ich relativ lang drum gebenzt, dass wir endlich die Plastikkampagne machen, und dann habe ich sie planen können und dann haben wir sie machen können. Und das ist halt wirklich was, was mich persönlich auch sehr interessiert hat. Und dieses in der Authentizität sein ist für mich, da weiß ich, da nur dann bin ich auch stark.
War die 16-jährige Nunu auch so?
Nö.
Weil das ist ja ein Alter in der Pubertät, wo du ja alles bist und nicht authentisch, weil du glaubst, du musst jetzt hart reinschauen, weil die Jungs oder Mädels stehen drauf. Und woher kam das?
Die hat sich für rasend unanziehend gehalten
zu dem Zeitpunkt. Aber woher kam das, dass du bei deiner Berufswahl irgendwann gesagt hast, so, ich gehe mehr in die Richtung sinnvoll statt Geld, Kohle, Aufstiegschancen? Woher kam das? Oder war das immer schon da?
Lass mich mal überlegen, da muss ich jetzt ein bisschen. Also, der Berufsweg selbst, das ist ganz witzig, weil wie ich klein war, wollte ich Buchautorin werden oder Tierärztin. Und das heißt, das war immer so ein Traum. Und was mich einfach, und dann kam sehr schnell, ich will was mit Medien machen, ich will Journalistin werden, ich will was mit Sprache machen und so, und den Weg bin ich dann auch gegangen. Ich will Journalistin werden, ich habe Publizistik studiert, jeder Publizistikstudent wird sich jetzt abhauen. Aber ich habe eben dann auch zur Presse und ich habe die Lehrredaktion gemacht, ich habe auch wirklich journalistisch gearbeitet habe aber dann irgendwann gemerkt, dass dass nur die äußere Beobachterrolle nicht so ganz meins ist, weil ich einfach gerne mal gut in Saft gehen kann. Und da hat es mich eben dann Richtung der NGOs gezogen. Sicher auch in Kombination damit, dass ich aus einem sehr politischen Haushalt komme. Also jetzt nicht parteipolitisch, aber Politik war bei uns einfach immer ein Thema und wurde am Küchentisch besprochen. Und war einfach spannend. Und ich glaube, dass diese Kombi hat für mich hat sich auf diesem Weg ergeben. Aber ich kann dir auch sagen, dass ich... Also wenn man mir mit 16 gesagt hätte, keine Ahnung, du hackelst da mal bei Greenpeace, hätte ich gesagt, Vogel, ich mache Marketing irgendwo. Oder wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, dass ich 2 Bücher rausbringe und permanent Interviews gebe, hätte ich mir auch gedacht, ich führe die Interviews, aber ich gebe sie wahrscheinlich nicht. Also das war alles, was sich so ergeben hat, waren eigentlich... Ich habe nie den Masterplan gehabt, sondern ich schwimme ganz gern die Welle.
Du hast vorhin aber gesagt, in deiner Jugend, du wolltest Autorin werden, du wolltest Tierärztin werden. Dann bist du bei Global 2000 oder bei Greenpeace, wo es auch um Tiere geht, und dann schreibst du Bücher.
Ja.
Das heißt,
stur.
Du hattest vielleicht nicht den Masterplan, aber du hattest ja wohl den Traum.
Jetzt muss ich echt durchüberlegen, wie der Weg gegangen ist. Also die ersten Jahre während und nach der Uni war sicher so ein, habe ich so nach dem System gearbeitet, rausfinden, was ich mal nicht mehr machen möchte. Mhm. Also einfach Jobs gemacht und mir nachher gedacht, nope. Mit Grauen erinnere ich mich an ein Praktikum in einer PR-Agentur. Das sind 6 Wochen meines Lebens, die kriege ich nie wieder. Also das habe ich währenddessen schon gesagt.
Aber auch wichtig, um zu wissen, was du nicht willst.
Genau, aber ich habe eben herausgefunden, was ich nicht will. Und danach, gerade der Job bei Greenpeace, also ich kann mich erinnern, dass ich, damals war ich noch bei Global und wir hatten einen gemeinsamen Termin, bei der Corinna Milborn war das, glaube ich, genau.
Okay.
Die ganzen Pressesprecher der Organisationen waren eingeladen, sich das neue Puls 4 Studio anzuschauen. Und wir kannten uns ja alle untereinander. Und dann waren eben die beiden Mädels von Greenpeace da und ich war da. Und wir sind zur U-Bahn gegangen und haben irgendwie geblödelt, wer, Entschuldige Alex, den schlimmeren Chef hat. Und ich habe halt gemeint, du, für kein Geld der Welt würde ich bei Greenpeace arbeiten. Also da war ich einfach total glücklich mit der kleinen österreichischen Organisation. Global eben, die zwar auch im internationalen Netzwerk sind, aber doch sehr, sehr, sehr österreichbezogen gearbeitet haben. Und sage aber sogar noch, außer die Konsumentensprecherstelle wird frei, weil die ist leiwand. Die würde mir taugen. weil es eben da ist die Textilkampagne drangehangen, die fand ich total spannend und das fand ich dann cool. Nur diejenige, die den Job gehabt hat, die ist seit 10 Jahren auf der Stelle gesessen. Ich habe gedacht, die geht in Pension dort. Also da habe ich mir überhaupt keine Illusionen gemacht, dass diese Stelle jemals frei wird. 3 Monate später war diese Stelle frei. Und da denke ich mir schon, liebes Universum, das war ein guter Kick. Also das war ein netter Szenenwechsel. Ich habe den Job dann bekommen und das hat wirklich super gepasst. Und da hätte ich auch 2 Jahre davor gesagt, ich Campaignerin, never ever, ich mache Presse. Aber ich mache doch nicht Kampagne, bin doch keine Expertin. Und dann war ich 6 Jahre lang jetzt Campaignerin. Ich mag, wenn sich die Dinge ergeben und wir entwickeln uns ja alle weiter. Und ein Job, der vielleicht vor 5 Jahren gepasst hätte, würde heute überhaupt nicht mehr passen.
Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute mitgeben, dass sich denkt, das werde ich später nie machen, das werde ich nicht tun? Welche Sache ist es, die du mit deiner jetzigen Erfahrung deinem 15-, 16-jährigen Ich mitgeben würdest fürs Leben?
Klingt das jetzt sehr vermessen, wenn ich sage, ich glaube, die hat schon ziemlich viel richtig gemacht?
Ja, überhaupt nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich alles richtig machen, nur durch das Depperte bewerten und weil sie es halt vielleicht neu machen, glauben Leute ständig, dass sie es falsch tun.
Was würde ich da sagen? Also ich glaube, ich finde es sehr schade, dass ich selber 35 Jahre gebraucht habe, damit ich genau passend zu deiner Eingangsfrage mir in den Spiegel schauen kann und sagen kann, läuft, ist gut, ist voll okay. Da würde ich wahrscheinlich versuchen, dass sie da ein bisschen früher drauf kommt. Weil das so viel, es ist ja nicht nur das Äußere. Ich habe es immer auf dieses Äußere geschoben bei mir, aber ich habe gemerkt, wie viel authentischer ich mich seither fühle, wie stärker ich mich selbst zulasse. Und wie viel Außenperspektive, also wie könnten andere mich sehen und wie abhängig man sich macht von Komplimenten von außen und so. Und wie viel stärker das ist, wenn du das Fundament in dir drinnen baust. Und das wäre schon schön, wenn die da ein bisschen früher drauf gekommen wäre, weil in dem Moment, wo ich es gecheckt habe, habe ich Falten gekriegt, super. Aber ansonsten bin ich eigentlich mir dessen bewusst, dass ich sehr privilegiert bin.
Ich habe die Erfahrung gemacht bei Kindern, die noch ganz klein sind, so 3 Jahre, 4 Jahre, die haben ein Selbstbewusstsein, die haben eine Wertschätzung für sich selbst, die ziehen sich irgendwas an, wo die Eltern sagen, oh Gott, wie läufst denn du rum? Aber die sind stolz auf sich selbst. Jetzt hast du gesagt, du musst jetzt 35 werden, um die Person zu werden, die auf die Frage, findest du dich schön, sagt ja. Nur ich wette, die 2-jährige Nono oder die 3-jährige hätte sich auch damals schon schön gefunden, weil diese Kinder sind so.
Ja.
Was zum Henker passiert dazwischen? Warum braucht es erst diese Phase, dass man sich selber wieder später erst akzeptiert?
Ich habe sehr viel negatives Feedback bekommen in meiner Kindheit. Also erstmal, ich sage das jetzt im Podcast, ich habe 2 Brüder und mein zweiter Bruder hat mir vor ein paar Jahren meinen Verdacht bestätigt. Mein erster Bruder hat in meiner gesamten Kindheit kein normales Wort mit mir geredet, er hat mich nur sikiert. Er macht es heute noch, aber inzwischen wehre ich mich.
Ist auch eine Art der Liebe.
Ich habe euch sehr lieb, ich habe euch beide sehr lieb.
Ist aber auch eine Art der Geschwisterliebe, ich kenne es selbst.
Voll, wir sind auch ratzestolz aufeinander, das ist klar. Und ich war auch in der Schulzeit eher die Außenseiterin. Auf der einen, also ich habe es mir früher mal erklärt mit, naja, ich war mit 12 1,80, ich war größer als alle Burschen, die haben irgendwie alle so aus der Perspektive von unten sich nicht ganz ausgekannt. Und ich war auch immer laut und goschert. Und mir hat jetzt vor kurzem, ich sage über mich selber immer, dass ich ein sehr, sehr großer Gerechtigkeitsmensch bin. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen fair behandelt werden. Wurscht wo. Und ich war als Kind oft, waren wir im Sommer in Oberösterreich und da waren immer mehrere Familien. Und die Kinder haben sich jetzt vor ein paar Monaten wieder zusammengefunden. Und von den Kindern war ich aber mit Abstand die Jüngste. Die waren alle im Alter von meinen Brüdern und älter, also so 19, 11 Jahre älter. Und da war eine dabei, an die habe ich mich echt nicht erinnern können. Und ich habe dann mal, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und ich habe ihr dann so direkt geschrieben, so du sag einmal, es tut mir echt leid, ich habe kaum Erinnerung an dich, aber hast du eigentlich Erinnerung an mich? Und sie hat gesagt, ja, ich kann mich gut an dich erinnern. Und dann habe ich sie gefragt, wie war ich als Kind? Und sie sagt, das war die erste Antwort, du warst ein wahnsinniger Gerechtigkeitsmensch. Dir war das ganz wichtig, wenn jemand so quasi was ausgefressen hat und der Falsche bestraft worden ist, hast du es richtig gestellt. Und das war dir ganz wichtig und da warst du ganz konsequent. Da war mir dann klar, warum ich in der Schule nicht ganz so beliebt war wahrscheinlich.
Kann man
also da war ich sicher sehr nervig.
Kann man in der heutigen Welt eigentlich, also wird Gerechtigkeit siegen? Also können wir gegen die Konzerne...
Sollen wir jetzt deprimiert enden oder sollen wir jetzt hoffnungsvoll enden?
Also ich sehe das Ganze extrem optimistisch, aber ich kenne Menschen, die auf diese Frage sagen, dann bringt ja alles nichts, für Gerechtigkeit einzutreten. Wozu?
Ich glaube, da muss man die Ebenen trennen. Ich glaube, dass man in seinem direkten Umfeld immer und jederzeit für Gerechtigkeit eintreten kann und das Argument bringt eh nichts. Kriegt dieser Mensch von mir, jetzt bin ich brutal um die Ohren gehaut. Also das macht mich richtig, natürlich bringt es was. Mhm. Aber ich finde, es ist einfach auch wichtig, dass wir merken, also dass wir nicht in dieses Denken hineinkommen mit, ich bin doch eh nur so ein kleines Zahnrad und ich meine, entschuldige, wenn ich was sage, dann fällt in China der Reissack um und so. Ja, aber wenn das ist wahrscheinlich im Großen so. Mhm. Und da kann schnell dieser Frust entstehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wo anfangen, wenn nicht bei dir selbst? Und du kannst in deinem Bekanntenkreis für Reichweite sagen, ich bin das allerbeste Beispiel. Ich habe beschlossen, ich gehe jetzt ein Jahr nichts einkaufen und habe, also am Blog habe ich wirklich mehr geblödelt als geschrieben, habe mich auch selber rasend nicht ernst genommen. Und ich kriege, warte mal, das war jetzt 2012, im 2020, ich kriege 8 Jahre später noch E-Mails von Frauen, die sich bei mir bedanken, die ich inspiriert habe, die das jetzt auch so machen. Ich kriege sowas auf wöchentlicher bis teilweise täglicher Basis für beide Bücher. Alles nur, weil ich im Flieger mir gedacht habe, ich gehe jetzt ein Jahr lang nicht einkaufen.
Du hast vorher gesagt, dass du gerne in die Schulen gehst oder auch Kindergärten und dort Vorträge hältst.
Ich glaube, dass meine Themen wichtig sind für dort.
Warum glaubst du es so wichtig, den Jugendlichen das rüberzubringen? Oder welche Dinge sind es, die dich glücklich machen, wenn du in einem Kindergarten mit den Kindern redest?
Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Konsum und mit dem Thema, was macht die Industrie eigentlich mit uns? Und die Industrie entdeckt uns, also wir werden nur noch als Zielgruppen gesehen. Und die Kinderzielgruppe, und das fängt extrem früh an, ist eine indirekt wahnsinnig kaufkräftige. Die ist irrsinnig spannend, weil wenn du als Dreijähriger so lang pennst, bis dir die Mama die Schokobananen, die bei der Kasse liegen, kauft, damit du endlich eine Ruhe gibst, dann hat das Unternehmen, das die Schokobananen produziert, genau das erreicht, was sie wollen. Und es fängt wahnsinnig schnell an, dass man dir erklärt, dass du dich über Dinge identifizierst, die du hast, die du besitzt. Ich habe
die Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es noch in ist, zur Kindergartenzeit meiner Nichte war Hello Kitty der helle Wahnsinn. Oder Lilifee oder überhaupt dieses ganze Mädchen, dieses ganze rosafarbene Mädchenmarketing. Mir rollt die Zehennägel hoch, weil da werden auch so viele Rollenklischees mitkommuniziert. Und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man da ein bisschen ein Gegengewicht darstellt. Auch wenn man ein Fliegengewicht ist gegen die Industrie, aber dass man zumindest den Kindern sagt, hey, du bist super, weil du bist und nicht, weil du hast.
Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn die Eltern diese Info ja schon jeden Tag ganz normal leben. Weil dann bräuchte es theoretisch dich nicht, dass du in die Schulen gehst oder in die Kindergärten gehst, oder?
Ja, ich freue mich, wenn es mich braucht.
Ja klar, aber wenn das zu Hause sowieso passiert und das Kind zu Hause jeden Tag das Gefühl bekommt.
Ja, nur wir sind jetzt alle keine Übermenschen.
Genau.
Wir sind jetzt alle nicht dauerkonsequent und ich finde, das braucht man auch von niemandem erwarten. Und mir gehen eigentlich die Leute, die mir mit erhobenen Zeigefinger erklären, was man alles nicht kaufen darf und nicht machen darf. Mir gehen die offen gestanden, obwohl ich die große Konsumkritikerin bin, auch am Nerv. Weil man darf... Es ist, ich habe mit einem Verhaltensbiologen geredet und der hat gemeint, dieses Ressourcen an sich schaffen und diese Identifikation, das ist etwas, was ganz natürlich in uns drin ist. Mhm. Das ist vor Urzeiten, je mehr du hattest, desto größer waren deine Chancen, dass du dich fortpflanzen kannst. Und wenn man es genau jetzt umlegt, es ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch genau dasselbe. Und ich glaube nicht, dass wir mit dem Verstand Triebe uns ausreden können. Es ist, wie es ist. Aber es ist schon gut, wenn wir uns hin und wieder daran erinnern. Aber wir müssen nicht permanent die super Konsequenten sein, weil wir das eh nicht durchhalten. Und dann gibt es den super Backlash, wenn wir es nicht durchhalten.
Ich habe in meiner Jugend das erste Ding, welches wir uns leisten konnten. Also in meiner Kindheit waren meine Klamotten immer Secondhand. Caritas, Rotes Kreuz und, weil das war als Flüchtlingsfamilie normal. Und die ersten Sachen, die nur mir gehört haben, waren weiße Nike-Turnschuhe, die habe ich von meinem Onkel bekommen aus Italien. Das war das erste Mal, dass ich etwas hatte, das neu gekauft war. Das hat nur mir gehört. Und ich war so stolz, ich habe eine Woche oder einen Monat damit im Bett gepennt. Wenn du dir heute meinen Kleiderschrank ansiehst,
also viele weiße Turnschuhe.
Ich habe 30 Paar Schuhe. Aber jetzt kommt das Verrückte. Ich ziehe davon nur 4 Paar an.
Ja.
Und ich kaufe trotzdem neue. Habe ich einen Knall?
Nein, du bist ganz, ganz, ganz normal. Weil auch du
Verführungen. Das Ding steht nur rum.
Ja, aber auch, ich meine, warum erwartest du von dir, dass du besser bist als andere und da konsequenter dem widerstehen kannst? Das sind die Mechanismen, die auf uns einwirken, eben Werbung, Neuromarketing, Kaufen ist sowieso etwas Hochemotionales und genau damit arbeiten ja auch diese ganzen Firmen. Wenn du dann bewusst sagst, ich habe 30 Paar, aber dieses eine Paar muss sein und ist so schön, dann ist das ich sage jetzt nicht, das ist total super und bitte mach weiter so, aber bitte verurteile dich dafür nicht, sowas kommt vor.
Wir leben jetzt in einer Instagram-Welt.
Aber ist schon was mir sehr am Herzen liegt.
Schieß aus.
Ich fände es halt sehr leiwand, in dem Wissen, dass es manchmal einfach gut tut, sich selber was zu gönnen, dass man aber drauf schaut, wo die Sachen herkommen.
Weil ich habe vegane Turnschuhe mittlerweile.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man sich neue Nikes oder neue Vegas kauft zum Beispiel. Das gibt inzwischen genug alternatives Angebot.
Genau das Thema jetzt. Auf Instagram glauben ganz viele Jugendliche, das ist die Welt da draußen. Und auch wenn alle Influencer oft sagen, ich bin so individuell, du siehst irgendwie bei den Bloggerinnen oder Influencerinnen, da schaut jedes Wohnzimmer irgendwie gleich aus, alle essen denselben Chia, Samenpudding, die Jungs schauen irgendwie alle gleich dran. Ich meine, auf der einen Seite bist du jemand, der eintritt für diese Welt, Leute mehr Bewusstsein. Auf der anderen Seite haben wir die größte Marketing-Maschinerie namens Instagram, wo die Leute niedergeballert werden mit, was sie kaufen sollen, wie ein gutes Leben aussieht. Ärgert dich das? Also sitzt du manchmal zu Hause und denkst, ah!
Stimmt, da bin ich vorher nicht am Punkt gekommen mit Social Media. Das ist wurscht, ob Facebook oder Instagram. Es ist immer eine Frage, wie du es nutzt. Das heißt, dem Kanal selbst mache ich jetzt nicht, ich meine, gut, ich mache dem Algorithmus einen Vorwurf, der ist, aber dem Kanal selber mache ich jetzt nicht den Vorwurf, weil mir nützt Facebook wahnsinnig zum Netzwerken, eben da mal einen neuen Fernseher auftreiben für eine Freundin, die braucht einen Babysitter, kurz einmal durchfragen, dafür liebe ich es. Auf der anderen Seite, Instagram mag ich auch wahnsinnig, weil es ist so ein bisschen die heile Welt und de facto ist es, in der Theorie hat es ja was sehr Demokratisches an sich, weil du kannst dir deinen Feed ja selber zusammenstellen. Du entscheidest dich ja selber, dem folge ich, der folge ich, die finde ich gut. Es ist halt dieses Overall, was es angenommen hat, hat das Ganze ein bisschen ad absurdum geführt, weil halt eben diese ganze Markenwerbung reingekommen ist. Und die Menschen, also ich mag Instagram, weil ich einerseits sehr viel Inspiration finde bei den Leuten, denen ich folge, und andererseits mich aber immer auch freue, wenn ich meine Gedanken teilen kann und wenn ich da mal Gedankenanstöße geben kann. Das macht auch mir Spaß und ich schreibe gern. Aber ich bin eine sehr schlechte Instagram-Nutzerin. Ich habe ewige Texte und keine Hashtags. Und das, was ich viel mehr problematisch sehe, sind die Berufsfelder, die sich daraus ergeben haben. Eben diese Menschen, die sich dann selber irgendwann als Marke identifizieren, dass du heutzutage, du musst selbst ein Brand sein und so. Und du musst deinen Wert steigern, indem du mehr Follower hast, indem du mehr Interaktion hast, indem du die geilsten Kooperationen hast und so. Und das ist diese neue Form der Werbung, das ist das, was ich kritisch sehe, weil die Menschen sich selber teilweise gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich nur noch lebende Litfaßsäulen sind.
Haben wir unsere Wertschätzung für uns als Mensch irgendwo vergessen? Weil ich merke, ein Mensch, der wenig Selbstwert hat, dem kannst du alles verkaufen. Also dem sagst, zieh das T-Shirt an, weil das ist cool, und er zieht das an und sagt, ach geil, ja, mein Lieblings-Superstar trägt das, jetzt fühle ich mich so. Wenn wir mehr Wertschätzung für uns selbst hätten, wären wir dann schlechtere Konsumenten?
Gute Frage. Das mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber es gibt ein Industriefeld oder einen Zweig, den ich ganz besonders ablehne. Und das ist die sogenannte Achtsamkeitsindustrie. Happiness, Flow und wie sie alle heißen. Ich finde sie furchtbar, weil allein der Gedanke, Menschen, und ich kann das absolut nachvollziehen, wird es draußen zu schnell. Sie wollen sich zurückziehen. Sie wollen, oder Landleben ist ja das super erfolgreichste Magazin am Markt überhaupt. Heißt Landleben? Landlust? Keine Ahnung. Das heißt, du hast diesen Wunsch nach Natur, diesen Wunsch nach Ruhe und auch diesen Wunsch, dich ein bisschen mehr auf dich selber zu fokussieren. Yoga, Meditation, whatever. Und das hat ja eigentlich alles damit zu tun, dass du weniger konsumierst, dass du weniger in dieser Konsumgesellschaft drinnen bist. Und dann entdeckt die Industrie das und verkauft dir schon wieder Dinge.
Die nächste Yogamatte.
Genau, und dann die neue Yogamatte und die Heilsteine, die wahrscheinlich aus Plastik sind und aus China kommen, die du im Dreierpack mit dem Magazin-Abo bestellen kannst und so. Ich meine, es ist ja schon wieder genau das Gleiche, nur anders eingefärbt. Es ist ja schon wieder eine Industrie, die aus deinen Bedürfnissen Profit macht. Und gerade im Bereich der Achtsamkeitsindustrie, da finde ich es ethisch bzw. moralisch schon ein bisschen sehr schwierig.
Willst du die Welt retten?
Schaffe ich nicht.
Willst du es? Oder wie weit von der Welt schaffst du es? Also wie viel von der Welt schaffst du zu retten? Ich meine, gut, 7 bis 8 Milliarden Leute, wir kommen jetzt nicht hin, aber welchen Anspruch hast du an dich? Also wann bist du happy und weißt, ja, ich hab schon einen guten Job gemacht?
Das bin ich jetzt schon.
Ah, schön.
Weil ich merke eben durch dieses Feedback, das ich bekomme, was für einen Impact ich habe, der mich, jede dieser Nachrichten macht mich glücklicher als irgendeine Zahl am Konto, ganz ehrlich. Ich meine, jetzt schreit mein Konto wahrscheinlich gerade auf und sagt, aber ich will auch. Aber das ist so mein Antrieb. Und würde ich gern die Welt retten. Ich denke gerade die ganze Zeit, wenn ich den Schalter hätte, den Klimawandel aufhalten könnte, ich würde ihn umschalten. Ich würde es so gern machen. Es liegt mir so am Herzen. Aber ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen.
Ich habe hier einen Schein von mir, da steht drauf $1 million. Für die Leute, die das jetzt nur hören, das ist wirklich ein Schein, keine Angst, das ist kein echter. Aber stell dir vor, jemand taucht auf, der Weihnachtsmann, der gibt dir diesen...
Der Weihnachtsmann ist von Coca-Cola erfunden, das Christkind.
Okay, das Christkind. Ja, das Christkind, oder das vollkommen recht natürlich. Das Christkind taucht auf, oder wer auch immer, und gibt dir 1 Million US-Dollar. Mhm. Du musst das nicht versteuern. Gar nichts. Gehört alles dir. Das ist
ein wichtiger Satz.
Also ich habe das mal einem Unternehmer gegeben, und das Erste, was er gesagt hat, war, ich muss die versteuern. Hälfte versteuern, ja. Du bekommst 1 Million US-Dollar zur komplett freien Verfügung. Was tust du damit?
Boah.
Da, der gehört jetzt dir.
Also den kannst du auch einstecken mitnehmen. Lass mich überlegen, 1000 Ideen.
So, was ist das Erste, was du damit machst?
Nimm ihn mal in die Hand. Der erste Gedanke ist, es ist Papier. Der erste Gedanke ist, Systeme unterstützen, die fair und ökologisch handeln. Das heißt, oder auch in solche Zukunftstechnologien, was heißt Zukunftstechnologien? Leute sollen bitte den Menschenrechten entsprechend fair behandelt werden, wenn sie für uns Dinge produzieren. Egal, wo auf diesem Planeten sie sind.
Was willst du
mit dem Geld machen? Und das würde ich dafür einsetzen. Also schauen, dass dafür ist 1 Million verdammt wenig. Also da bräuchte ich circa das 100-fache. Das würde ich machen. Was würde ich noch machen?
dir Schuhe kaufen?
Nein. Nein. Ich glaube wirklich, dass ich es in entweder in solche in Projekte stecken würde, die wo es einfach wirklich um faire Behandlung und ökologische Produktion geht. Mhm. Ich glaube, dass ich auch sehr viel davon spenden würde. Mhm. Ja.
Wie sollen sich die Menschen eines Tages an dich zurückerinnern? In 100 Jahren stehen die Leute mit einem Grabstein und sagen, wow, die war cool oder die war laut oder die hat uns das Gefühl gegeben oder die hat das hinterlassen.
Nachdem ich keine Kinder habe, denke ich mir das öfter mal so, erinnert sich dann eigentlich mal an mich?
Nein, also eine Sache, die von Menschen übrig bleibt, sind immer die Erinnerungen an den Menschen. Immer. Also das ist das, was übrig bleibt. Und welche Sache willst du in dich hinterlassen? Wie soll man dich in Erinnerung behalten?
Die hat recht gehabt.
Ja, das hat noch keiner gesagt. Bist du einfach, das ist gut. Die hat recht gehabt, ja. Und noch was?
Und die hat Humor.
Also sie hat uns zum Lachen gebracht. Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Wir haben 7 bis 8 Milliarden Menschen da draußen, bis in die Sahara. Die Kinder, alle sitzen zu Hause, hocken vor einem kleinen Radio und jetzt hören sie dir alle zu. Also das geht, und alle sitzen aber gleichzeitig gerade da und hören zu. Was ist das eine? Was ist die eine Sache, wo du sagst, das sollten irgendwie alle wissen? Ich hätte gern, dass das alle Menschen einmal wissen. Das will ich der Welt mitteilen. Und alle hören jetzt gerade zu.
Dass wir, wenn wir jetzt alle gemeinsam handeln, den Klimawandel aufhalten können. Und dass es dafür, wenn wir alle daran arbeiten, vielleicht wahrscheinlich gar nicht so viel braucht.
Vielen Dank. Dankeschön.